Die Plakate sprechen eine deutliche Sprache. Sie wollen den Betrachter mit den schmerzlichen Konsequenzen einer Nichtbeachtung ansprechen. Und das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du darauf achtest oder nicht, aber es hat Konsequenzen für dich und für die anderen Verkehrsteilnehmer. Nun bin ich an dem Punkt, wo ich hoffe, dass ihr das jetzt auch zusammenkriegt und immer im Hintergrund habt. Wir gucken die Bilder immer mal zwischendurch auch mal an. Wenn ich jetzt zu meinem Thema komme. Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Wer Gott gehorcht, wird nicht in der Lebensqualität eingeschränkt oder beschnitten, sondern er lässt sich auf die guten Leitplanken in unserem Leben ein. Ich habe den Bibelschülern immer gesagt, wenn sie die 10 Gebote auswendig lernen mussten, zuerst den ersten Satz, dass sie den nie übersehen, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben oder keine anderen Götter. Oder im Hebräischen, wenn man es genau übersetzt, heißt es, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst meinen Namen nicht unnütz im Munde führen. Du wirst den Feiertag heilen. Du wirst Vater und Mutter ehren und. Du wirst nicht, du sollst nicht. Aber wir brauchen eben den Imperativ. Wenn es dann so eine logische Zusammenhang ist, ich bin befreit, deswegen werde ich nicht, da können wir nicht so viel mit anfangen. Wir brauchen einen direkten Auftrag, hast du zu tun und dann gucke, dass du es abhackst, dann entsteht vielleicht hier und da sogar noch ein gutes Gefühl. Aber dass die 10 Gebote Leitplanken sind, die unser Leben nicht eingrenzen. Wer von euch Kraftfahrern beschwert sich darüber und findet so ganz blödes Gefühl, wenn er an einer bergigen Straße fährt, die eine Seite geht der Berg hoch, die andere Seite richtig tief runter und da ist eine Leitplanke. Wer von uns würde denn sagen, hey, das stinkt mir jetzt aber an. Ich möchte gerne die Freiheit dieser Welt genießen und fahren, wie ich möchte. Wir sind dankbar für so ein Ding. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, Leitplanken können nicht nur das eigene Leben retten, sondern sogar auch den Gegenverkehr. Das, was ich jetzt sage und was ich auch mit all dem, was ich bis jetzt gesagt habe, deutlich machen möchte, mit der Sicht möchte ich euch gerne zusammenbringen, dass, was Gott uns sagt, uns zum Leben dient. Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Und es wird spannend werden. Wir schauen mal das Thema und ein erstes Bibelwort. Wenn ihr mir nun gehorcht, sagt Gott, ganz am Anfang der Bibel, zu seinem Volk Israel, und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Nebenbei nochmal nur die Erinnerung an Israel, ich bin der Schöpfer, ich habe alles geschaffen, auch euch habe ich gemacht, vergesst es nicht, aber jetzt geht es darum, dass wir in einer Beziehung leben. Und Gott sagt, wenn ihr mir gehorcht, wie ist es mit dem Gehorchen? Also Kinder, ich habe den Eindruck, heute werden Kinder gar nicht mehr so sehr erzogen, indem man ihnen beibringt, dass sie auch zu gehorchen haben, sondern man müht sich unendlich als Eltern, einem Zweijährigen zu erklären, dass er es versteht, was er machen soll. Das kann man gerne tun, wenn man genug Nerven hat und sich damit abfindet, dass das Kind es gar nicht versteht und trotzdem macht, was es will. Und wenn man weiter so im Leben unterwegs ist, guckt mal selber, wie ihr groß geworden seid. Wenn dann Gott in seinem Wort uns was sagt, was nicht geht, wie reagieren wir da? Das verstehe ich nicht, dann lasse ich das. Oder das passt nicht zu mir, das passt mir nicht, dann lasse ich es auch. Gehorsam bedeutet, und ich meine jetzt mal nicht diesen bedingungslosen, unwidersprechenden Gehorsam beim Bund, ja, wo so ein Unteroffizier einen Befehl in die Truppe brüllt und dann springen sie alle oder fallen hin oder was auch immer. Sondern, dass man tut aus einer gewissen Haltung heraus, was der andere mir sagt. Deswegen, Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Und was ein erster Schritt ist, dass das gelingen kann und was immer wieder der erste Schritt ist, wenn wir mit Gott Beziehung leben und seine lebensschützenden Leitplanken in unserem Leben greifen sollen, geht es darum, dass wir hören. Und Jesus sagt, seid nicht nur Täter meines Wortes, sondern Hörer allein. Und ja, habt ihr jetzt nicht gemerkt, ne? Nee, passt nicht, ne? Also Widerspruch, seid nicht Hörer allein, sondern Täter, ja? Seid nicht nur Täter und Hörer. Also es geht darum, dass Jesus sagt, wer Herr, Herr zu mir sagt, der soll auch tun, was ich ihm sage, ansonsten kommt er gar nicht in den Himmel. Solche und andere Worte stören uns sehr. Und die Auswirkung davon buchstabieren wir oft in unserem eigenen Leben. Wenn ihr mir gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Ich lasse mir etwas sagen, steht jetzt drunter, könnt ihr ja sehen, ne? Ich lasse mir etwas sagen. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und es ist auch wichtig, dass wir so miteinander unterwegs sind. Das merken wir in jeder engen Beziehung, in der Freundschaft. Wenn beide nur ihrs sagen und im Gespräch hört man gar nicht, was der andere sagt, dann reden beide aneinander vorbei. Es findet nicht wirklich Kommunikation statt. Wenn man in der Ehe einander begleitet und man hat Not mit dem einen oder anderen beim anderen und man spricht es an und der andere reagiert gar nicht drauf, dann redet man aneinander vorbei. Wenn man das im Arbeitsverhältnis mal durchbuchstabiert, es führt nicht dauerhaft zu einem guten Miteinander. Auf die kurze Sicht gesehen wird ein Arbeitsverhältnis damit enden, wenn man sich nichts sagen lässt. Und deswegen ist es wichtig, dass so ein erster Gedanke, Gott zu gehorchen und Leben zu gewinnen, damit zu tun hat, dass ich mir etwas sagen lasse. Und dass ich nicht so schnell reflexartig reagiere, wie Wolfgang, du sagtest, so eine Sätze, fahr langsam Handy weg und Tempo runter und so Abstand halten, gilt für die anderen. Wir gucken uns nochmal das erste Bild an. Mal bitte weiter. So, genau. Nee, das erste Bild. Hier danach, genau, Abstand halten. Das muss man sich ja sagen lassen. Ich muss mir das immer mal von meiner Frau sagen lassen. Auch wenn ich denke, ich habe doch genug Abstand. Ich weiß, wie das Auto abbremst. Ich gucke sehr vorausschauend, wie der nicht nur vor mir fährt, sondern auch die Fahrzeuge davor. Ich beobachte also sehr genau den Verkehr. Und trotzdem sagt mir meine Frau mal, musst du so dicht auffahren. Ich krieg Unruhe. Und sie auf dem Beifahrersitz drückt aber massiv die Bremse. Ja? Und denkt, wenn sie sich in den Gurt reinhängt, dass es was hilft. Was mir an der Stelle deutlich wird, es geht ja dann nicht bloß darum, dass ich denke, ich fahre richtig, sondern dass der andere sich auch gut fühlt. Also Abstand halten ist so ein Impuls, ich lasse mir etwas sagen, selbst wenn ich denke, ist gar nicht nötig. Sollten mal lieber andere oder derjenige selber mal darauf achten, was er mir sagt. Ich lasse mir etwas sagen. Und dann, das, was mir gesagt wird, das setze ich auch um. Man kann auch sagen, ja, du hast recht und man macht trotzdem sein eigenes weiter. Wenn ihr aber nun meiner Stimme gehorcht und euch an den Bund haltet oder den Bund haltet, den ich mit euch geschlossen habe und dieser Bund Gottes, den er mit Israel geschlossen hat und durch Jesus Christus auch mit uns, der nimmt uns in einen Lebensraum hinein, den wir von Hause aus noch nie betreten hatten, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott. Weil Jesus diese Brücke schlägt, weil Jesus das, was zwischen Gott und mir steht, was Gott gegen mich hat, wo ich mich so verhalte, dass Gott sagt, wir beide passen nicht zusammen. Da sagt Jesus, ich nehme das auf mich und ich vergebe dir deine Schuld. Die Anklage, die gegen dich ist, der Schuldbrief. Ich sage jetzt nur mal ein paar biblische Begriffe, um deutlich zu machen, wie sehr es nötig ist, dass Jesus für uns am Kreuz bezahlen musste, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und was das für ein Geschenk ist, dass Gott uns durch Jesus anschaut und uns okay findet, wenn wir sagen, Herr, du hast recht, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Herr, ich lasse es mir von dir sagen, dass ich nicht okay bin und dass du mich nur okay machst und dass dazu gehört, dass ich mein Leben dir öffne und du in mein Leben hineinkommst und mir die Richtung zeigst. Ich lasse mir das sagen. Vor vielen Jahren, 11 Jahre ist es her, bis zu diesem Lebensalter war ich 48, habe ich so gelebt, nochmal auch zum Thema Verkehr, Straßenschilder. Ich habe so gelebt, dass ich gesagt habe, alle Straßenschilder, alle, ausnahmslos, haben für mich nur Empfehlungscharakter. Kann ich machen, muss ich nicht. Und was die Geschwindigkeit betrifft, habe ich in der Regel 20 km/h überboten. Und ich habe das 11. Gebot gelebt. Weiß jemand von euch, wie das 11. Gebot heißt? Lass dich nicht erwischen. Genau. Lass dich nicht erwischen. Damit kommt man gut zurecht, aber irgendwann mal holt es einen ein. Mich hat es zwar nicht eingeholt, aber Gott hat mich eingeholt, weil ich dann vor 11 Jahren in der Seelsorge-Weiterbildung gemerkt habe, wie Jesus mit mir, mit dieser Thematik ins Gespräch kam oder über diese Thematik mit mir ins Gespräch kam und letztendlich bei mir etwas aufgedeckt hat, dass ich aus meiner frühen Kindheit heraus mir einen Schwur gesagt habe. Ich habe mich festgelegt, ich habe das in mich eingebrannt. Das Ergebnis einer sehr strengen Erziehung von Seiten der Eltern formuliert, wir wollen euch beschützen. Ich habe es nicht nur, weil ich in der DDR groß geworden bin, sondern auch mit diesem Familienkonstrukt erlebt wie eine Überwachung. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mich nicht überwachen. Ich lasse mich nicht kontrollieren. Das war für mich ein Überlebenssatz in meiner Kindheit, der mir dann allerdings als Erwachsener große Probleme eingebracht hat. Ich habe mir einen Wecker gekauft, der hat mich mit Summton geweckt und mit Wiederholung, Repeat. Ich konnte ihm immer wieder sagen, du hast nochmal die Chance, ich schlafe jetzt nochmal. Ja, war für mich ein Ausdruck, ich lasse mir nichts sagen. Wenn ich dann aufstehen will, dann nehme ich dein Signal an. Und andere Dinge auch. Warum ich das sage? Nicht alles, was wir tun, ist immer das Ergebnis auch von bewussten Entscheidungen, die uns so klar sind. Sondern manche Dinge, die machen uns auch die unbewusst Probleme. Und vielleicht kennst du auch bestimmte Dinge in deinem Leben, die dich daran hindern, zu sagen, ich lasse mir etwas sagen. Und dann tue ich das auch. Und ich frage dich, weil ich da eine innere Befreiung brauchte und das eben auch durch Seelsorge erlebt habe, eine innere Befreiung, mich für Regeln zu öffnen, für Maßstäbe, die mir nicht nur in der Bibel, sondern auch im Miteinander begegnet sind. Ich brauchte da Befreiung. Und die Frage jetzt an dich, ob du auch was in deinem Leben siehst, wo du merkst, da ist irgendein Brocken, irgendetwas, was dich daran hindert, so offen zu sein für Gottes Wegweisung, Orientierung oder auch solche Dinge im Miteinander. Zu weit zurückgeklickt. So, das. Abstand halten. So. Der nächste Bibeltext. Da geht es, ja, ich lese mal vor. Ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit, 1. Petrus 1. Da schreibt Petrus: Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt. Das spricht einen nächsten Schritt, einen nächsten Aspekt, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen und dabei Leben zu gewinnen. Nämlich, meine Werte im Leben werden neu sortiert. Und das heißt, ich vertraue Gottes guten Zielen. Ich vertraue Gottes guten Zielen. Das ist wichtig, wenn ich sage, ich höre hin und ich tue danach, dass das Auswirkungen hat in meinen Maßstäben, in meinen Lebenszielen, in meinen Entscheidungen, in meinen Planungen, in meinen Wünschen und Hoffnungen. Überall hat es Auswirkungen. Wenn ich sage, Jesus, mein ganzes Leben ist für dich offen. Komm in alles hinein. Und wenn wir uns das zweite Bild mal angucken, runter vom Gas. Das ist für den einen oder anderen wirklich ein wichtiger Satz. Weil wenn man dann die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, dann wird es schwierig. Es kann aber auch sehr wohl ein Satz sein für unser Lebenstempo, runter vom Gas. das Leben voll genießen, in vollen Zügen, alles mitnehmen, was geht. Das ist besonders für junge Leute wichtig, die wollen ja was vom Leben haben. Wenn man älter wird, merkt man, dass da die Wünsche den Realitäten hinterherhängen. Und irgendwann mal findet man sich auch ab, dass man bestimmte Dinge nicht mehr umsetzen kann, vielleicht nur noch als Wunsch in sich trägt, aber dass man das Leben nicht wirklich voll genießen kann. Manche Leute leben so, als wenn es alles im Leben vor dem Tod auszukosten gilt. Und ich als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ich sage mir immer mal und glaube das sogar auch, dass das richtig Tollste mit Gott zusammen erst nach dem Tod kommt. Heißt aber nicht, dass ich gerne sterben möchte. Das ist so wieder ein Widerspruch. Aber so ist es halt. Aber dass ich nicht lebe und sage, ich muss alles im Leben auskosten. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Menschen heute unterwegs sind und auch wie junge Leute ein ausgefülltes Leben haben, jetzt mal so ein Wort an die Eltern. Im Bibelunterricht ist mir das immer wieder begegnet, wenn ich dann mit den Kindern einen Termin finden wollte, wann könnt ihr denn? Es war ganz schwer, weil die einen hatten noch Musik, die anderen hatten Sport, die dritten hatten irgend noch eine andere Freizeitbeschäftigung und da war auch noch was, da muss geübt werden und dann wollten sie ja auch mal einen freien Nachmittag für sich haben. Kann ich alles verstehen, aber wie vollgeknallt wird auch schon jungen Menschen das Leben gestaltet. Und sie lernen da vielleicht etwas, was letztendlich nicht Leben bringt. Dann ist weniger manchmal mehr. Und dieses runter vom Gas, wenn man sich das als Kraftfahrer mal vorstellt, beinhaltet ja auch, ich habe die eingebaute Vorfahrt. Also ich habe so einen Autotyp kennengelernt, der ist aus dem Nachbarbundesland, hat 3 Buchstaben. Leute, die da unterwegs sind, also ich erlebe das ganz oft, die haben die eingebaute Vorfahrt. Ja, wenn die kommen, dann drängeln die vor. Ich will keinem zu nahe treten und das ist auch nicht vom Autotyp abhängig, aber das hat mir mal jemand gesagt, du, da kommt wieder einer mit der eingebauten Vorfahrt. Und Spaß beiseite, also ich will jetzt keinen diskriminieren, sonst kriege ich es mit einem Gesetz zu tun hier, wegen Antidiskriminierung und so. Aber was ich sagen will, wir können auch im Leben so unterwegs sein. Ich, meiner, mir, mich. Ich will mein Ziel erreichen. Ich will vorne weg. Ich will Karriere machen. Ich will Einfluss haben. Es soll nach dem gehen, was ich sage, was ich will. Meine Sicht soll Maßstab sein. Immer ich gebe Gas. Ich gebe das Tempo an. Und ich gehe, bin dann unterwegs, auch auf Kosten anderer. Dann wird von hinten gedrängelt. Dann macht man Leuten Druck. Und gut wäre, wenn man Abstand hält, wenn man runtergeht vom Gas und wenn man dann mehr auskostet, was das Leben wirklich beinhaltet. Manch einer fährt gerne deswegen mit der Bahn oder als Beifahrer, weil er sagt, da muss ich mich nicht auf das Fahren konzentrieren, sondern kann mal die Landschaft genießen. Und wenn wir bei meiner Frau und ich unterwegs sind, sagt sie, oh, guck mal, wie schön das hier. Ich sage, du, entschuldige bitte, ich muss mal gerade ausgucken, ansonsten gucken wir uns das nie wieder an. Ja, von daher ist das also ein wichtiger zweiter Punkt, runter vom Gas. Das heißt, ich sortiere meine Werte neu. Ich gucke, was muss denn wirklich sein? Und ich gucke, ich habe mal eine Jugendstunde gehalten zum Thema, was ist mir als Christ erlaubt? Was darf ich und was darf ich nicht? Und da ist die Erwartung mir begegnet, ich soll mal festlegen, das ist gut, das ist schlecht. Und dann sind die Leute, wären sie so unterwegs gewesen, Harold hat gesagt, das ist gut, das darf ich nicht. Ich habe gesagt, ich möchte euch gerne was in die Hand geben, was euch in die Lage versetzt, jeweils selber reif zu entscheiden. Da habe ich gesagt, was sagt uns die Bibel zum Thema gutes Leben, vor Gott gerechtes Leben? Da hat jemand mal Jesus gefragt, was ist denn nun wirklich die Quintessenz, was Gott für uns will? Jesus, bring es doch mal auf den Punkt. Formulier doch mal das in einem Satz. Da sagt Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle Gebote und alle Maßstäbe, alle Leitplanken integriert. Und dann für mich noch ein zweiter Satz, der wichtig ist, gerade wenn man nach Orientierung sucht, dass Paulus sagt, uns ist alles erlaubt, alles. Wir sind zur Freiheit berufen, aber es dient uns nicht alles zum Guten. Und dieses Gute beschreibt das, was meine Beziehung, was mein Leben gestaltet, damit ich mit Gott in Beziehung bleibe, in der Guten und mit den Mitmenschen auch. Das ist das Gute. Und wenn da etwas rausbricht, dann ist es nicht gut, dann heißt es davon ablassen. meine Werte neu zu sortieren und vor allen Dingen, ich vertraue auch darauf, dass Gott gute Ziele mit mir hat. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war ein junger Mensch mit 12 Jahren, habe mich auf so einer jungen Freizeit, parallel war eine Mädchenfreizeit, in so ein kleines Mädchen verguckt. Und die war so süß und ich dachte, ach Mensch, mit der würde ich gerne mal länger im Kontakt bleiben. Ja, nach der Freizeit war das vorbei und ich war ganz traurig und habe meiner Mutter erzählt und die sagte, Harold, du bist 12 Jahre, das hat noch Zeit mit einer Freundin und mit der Frau fürs Leben sowieso, aber du kannst beten dafür. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich will wirklich auf die Frau warten und für die Frau offen sein, die aus deiner Sicht, du bist ja der Kenner der Herzen und Gedanken, die am besten zu mir passt. Dann habe ich so gebetet. Ich sage, und ich nehme jede Frau, die wirklich zu mir passt, die du für mich denkst. Und dann habe ich irgendwann mal eine Krise gekriegt und dachte, da ist vielleicht eine Frau, die will keiner. Und die betet, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, gib mir einen Mann, der zu mir passt und der dich auch kennt und dich liebt. Und ich dachte, dann denkt Gott, der ist ganz offen, die werde ich nicht los. Dann packe ich die zusammen. Und ihr glaubt gar nicht, in was für eine Vertrauenskrise ich gekommen bin. Ihr glaubt es nicht. Dass Gott es dann doch richtig gut gemacht hat, das wisst ihr. So, aber ich hatte eine richtig schlimme Krise. Und dann hat mir irgendwann meine Bibelarbeit sehr geholfen, wo aufgezeigt wurde, dass Gott dieses Vertrauen, was wir ihm entgegenbringen, nicht missbraucht. Er wirkt uns dann nicht eins rein, sondern er sagt, dein Vertrauen, das soll dich ermutigen, mir mehr zu vertrauen. Und das heißt also, im Blick auf Partnerschaft wirklich zu beten und nicht nur einfach so drauf loszugehen. Das heißt, nicht kopflos zu sein, sondern immer auch zu fragen, Herr, was sagst du eigentlich zu diesem Menschen, der mir gerade sehr sympathisch ist? Und wenn ich auf Partnersuche bin, ist das okay? An irgendeiner Stelle in meinem Leben habe ich dann auch vor dieser Frage gestanden, dann mit Elrut weiter unterwegs zu sein oder nicht. Und ich habe dann auch gebetet, Herr, willst du, dass sie meine Frau wird und ich ihr Mann? Und ich habe gedacht, die Antwort lautet nein oder ja. Aber die Antwort Gottes war für mich auch nochmal eine Korrektur meines Gottesbildes. Gott hat mir sehr deutlich, fast so, dass ich meinte, also ich habe gemeint, jemand hat akustisch gesprochen. Er hat mir die Antwort gegeben, ich würde mich freuen, wenn ihr beide zusammenkommt. Und da dachte ich, wie geht das denn? Gott freut sich, wenn ich nach dem frage, was er gerne möchte. Er würde sich freuen, wenn wir beide zusammenkommen. Da konnte ich immer noch ja oder nein sagen. Aber ich habe eine Ahnung davon bekommen, was Gottes Idee ist. Also Werte neu sortieren, immer wieder das, was ich möchte, was ich will, an zweite Stelle stellen. Und das geht auch in anderen Bereichen der Nachfolge so. Was hat es für Auswirkungen, wenn ich sage, ich will als Christ unterwegs sein? Und dann heißt es plötzlich, aber meine Eltern sind ganz dagegen. Und wenn es dann noch wie im freikirchlichen Bereich darum geht, dass man sich wirklich zu Jesus auch in der Taufe stellt und sagt, ich will das deutlich machen in der Glaubenstaufe. Und man kommt aus einem kirchlichen Hintergrund. Wie viele Leute haben damit wirklich große Not zu sagen, ich kann das doch meinen Eltern nicht antun. Und andere, die andere Konsequenzen befürchten. Wo ich mir dann sage, stellen wir uns doch nur mal vor, dass ich vor Jesus stehe oder du vor Jesus stehst und sagst, Herr, ich möchte dir gerne vertrauen und ich will dir auch folgen, aber bitte nicht mit so einer Konsequenz. Und ich werde an dieser Stelle immer wieder erinnert, Simon, vor 3, 4 Wochen hast du gepredigt über Open Doors, über die Menschen, die um ihres Glaubens willen, um ihr Leben fürchten. Und ich frage mich dann an so einer Stelle, vor welchen Konsequenzen scheue ich mich? Für mich selber ist es ja leicht. Ne? Wenn ich einen Arbeitgeber habe, der auch noch Gemeinde heißt, kann es auch kritisch werden, wenn ich nämlich was sage, was nicht gefällt. Wenn ich was anspreche, was auffühlt. Ich habe letztens eine Predigt von einem Evangelisten gehört, der sagt, er wird in vielen Gemeinden nur einmal eingeladen, dann nicht mehr. Weil er eine Botschaft hat, die ist aufwühlend, die ist irritierend, die ist verstörend, aber zum Guten hin. Aber man ist eben viel unterwegs und will sich gar nicht aufschrecken lassen. Ich muss weitermachen. Wir gucken uns den nächsten Bibeltext an, um den dritten Aspekt uns anzuschauen, nämlich Nur ganz kurz, Psalm 119, Vers 105. Langjährige Bibelleser kennen dieses Wort auswendig. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg, nach Luther, nach einer neuen Übersetzung. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden neuen Schritt. So, und nun gucken wir uns das an. So soll es zugeordnet sein. Nur, dass ihr es euch mal, zum Schluss gibt es ein Schlussbild, dann könnt ihr es noch besser einprägen. Aber jetzt die praktische Anwendung. Finger weg vom Handy. Ein Ehepaar, vermute ich mal, Mutter und Vater, Finger weg vom Handy. Und dahinter steckt, unser Kind am Lenkrad hat mit dem Handy agiert. Das Ergebnis, Unfall, Krankheit, Behinderung oder sogar Tod. Finger weg vom Handy und mein Thema, der nächste Punkt, Jesus führt. Ja, das erste ist, ich vertraue und gehorche. Das zweite, ich suche und vertraue. Das erste ist, ich höre und handle. Das zweite ist, ich vertraue Gottes guten Zielen. Ich sortiere meine Werte. Und das nächste ist, ich suche seine Leitung. Das ist eine bewusste Entscheidung, wenn ich gehorsam leben will, dass ich immer wieder nach dem frage, was Gott will. Und das mit dem Handy am Steuer ist für mich ein schönes Bild, weil es auch wieder für etwas stehen kann. Warum ist man ständig mit dem Handy unterwegs? Warum? Weil es das Gefühl gibt, ich bin vernetzt. Ich lebe in Beziehungen. Ich bin immer aktuell informiert. Und wenn ich mal kein Handy habe, dann fühlt sich das an, als wenn man betäubt ist. Man lebt gar nicht mehr richtig. Ja? Wenn der Computer nicht mehr geht, wenn das Smartphone nicht mehr funktioniert, das ist so, als wenn das ein Angriff auf mein Leben ist. Manche Leute fühlen das so. Und es gibt regelrecht ja auch diese Medienabhängigkeit, die dann für mich auch noch für mehr stehen, als nur für Handy oder Smartphone. Die Frage, womit verbringe ich denn meine Zeit? Worin suche ich denn meinen Trost, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Luther hat mal gesagt, wo ich meinen Trost suche, das ist mein Gott. Wo ich hinfliehe, wenn es im Leben eng wird, womit ich mich ablenke, womit ich mich vielleicht ein bisschen mir ein besseres Gefühl verschaffe. Wo ich dahin fliehe, das ist mein Gott. Eigentlich könnte ich beten und sagen, Herr, du siehst den ganzen Mist hier, ich komme damit nicht klar, gefällt mir alles nicht, aber ich komme zu dir. Ich will mich bei dir mal ausheulen. Oder ich will an deiner Seite mal klagen und jammern und dir sagen, wie es mir geht, weil ich weiß, dass du mich verstehst. Aber wenn man mit diesen Medien daran gebunden ist oder wenn man mit Drogen zu tun hat oder andere Süchte, dann kann man das nicht leben, dass Jesus mich führt. Dann bin ich fremdgesteuert. Oder ich bin vielleicht sogar gar nicht so offensichtlich gebunden, vielleicht so ganz subversiv, so ganz versteckt, dass ich mich immer nur nach der Meinung der Masse richte und gar nicht den Mut habe, eine eigene Position zu entwickeln und dann noch zu vertreten. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus führt, ich suche seine Leitung, dass das, was damit zu tun hat, dass ich Gottes Wort lese, dass ich Bibel lese und nicht nur als kurzen Snack. Und auch diese Andachtsbücher, die sind schön und besser als nichts, aber sie ersetzen nicht, dass du dir mal die Bibel aufschlägst und mal den kleinen Vers, der in der Andacht ausgelegt wird, mal im Zusammenhang anguckst. Wir haben das im letzten Hauskreis bei uns erlebt. Wir haben einen Vers nur gehabt, haben da lange drüber gesprochen und dann plötzlich sagte jemand, ja sag mal, aber wenn ich mir den Zusammenhang angucke, da kommt ja nochmal was ganz anderes zur Sprache. Und wir sind allen die Augen aufgegangen, wir waren überrascht, wie sehr man auch Gottes Wort missverstehen kann oder schmalspurig verstehen kann, wenn man nur seziert, ja, rechts und links abgeschnitten, nur einen Vers nimmt. Deswegen, ich suche die Leitung Gottes in seinem Wort, indem ich mehr lese nur als einen Vers, der mir in der Losung oder im Lehrtext gegeben ist. Und ich bringe meine Fragen vor Gott und ich achte auf seine Antworten. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Und da geht es mir um diese eine Aussage, da geht es um eine Geldsammlung, die für die Gemeinde in Jerusalem gemacht wurde, weil die da finanzielle Nöte hatten. Und das spricht Paulus im 2. Korintherbrief an und er schreibt, euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Gewissen bewährt seid. Euer Einsatz zeigt etwas. Da nimmt man etwas wahr von außen. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Da nehmen Leute etwas wahr, die dann plötzlich Gott loben. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Der vierte Aspekt, dass, wenn ich höre und gehorche, wenn ich meine Ziele korrigiere und nach Gott frage, das heißt, ihm mit seinen guten Zielen vertraue, wenn ich dann nach der Leitung durch Jesus und durch sein Wort mich ausstrecke, dann verändert es mein Leben. Das geht doch nicht spurlos an mir vorüber. Dann müsste schon jemand wirklich ein ganz hartgesottener sein, der sagt, ich spiele das mal alles durch und dann bleibt alles beim Alten. Nee, das hat Konsequenzen. Und die erleben wir hier in Kirchhardt jeden Sonntag in den Zeugnissen. Da erzählt ihr uns, die wir zuhören, was euch wichtig geworden ist, was ihr entdeckt habt, wofür ihr dankbar seid, wo euer Glaube geprüft wurde und Bestand gehabt hat, wo Gebete erhört wurden, vielleicht auch manchmal nicht, und man dann Kraft bekommen hat, durchzuhalten. Jetzt habe ich dafür keine neue Folie, um ein Bild zu zeigen, weil das leben wir miteinander. Und daran dürft ihr immer denken, dass wenn wir hier Zeugnisse hören, dass das ein Ergebnis ist dessen, was ein Mensch in der Nachfolge Jesu praktiziert, was er lebt. Nun komme ich zur Zusammenfassung. Da kommt nochmal ein Bild. Und zwar, Gott legt uns mit seinem Wort und seinen Weisungen nicht an die Kette, wie man einen Hund an die Kette legt, wo er einen bestimmten Bewegungsradius hat. Sondern er leitet uns voller Liebe wie eine Mutter, die ihr Kind an der Hand hält. Und wir merken bei diesem Bild, und die stehen nur am Straßenrand, ist es so offensichtlich, dass man einem Menschen nicht die Freiheit einfach lassen kann. Und dass er sagt, ich will mich aber nicht festhalten lassen, ich will machen, was ich will. Ein Kind rennt auf die Straße und dann war es das Letzte. Wenn wir so mit Gott unterwegs wären, sagen, ich lasse mir doch von dir nichts sagen, oder was mich eingrenzt, da suche ich meine eigenen Freiheiten, dann wird Leben nicht gewonnen, sondern es wird reduziert. Wer sich, denke ich mal, ich habe immer überlegt, ob ich noch ein anderes Bild nehme, was vielleicht die ganze Sache erwachsener darstellt. Ja. Wer von den Männern will sich so sehen, dass er Gott wie ein kleines Kind an der Hand hält? Mir geht es aber um das Vertrauen und um das Fürsorgliche, was in diesem Bild deutlich wird. So ist Gott mit uns unterwegs. Wer sein Leben für Jesus öffnet, ihn in sein Leben einlädt und ihm folgt, der bekennt Jesus auch als Herrn und König. Und uns ist bekannt, dass das Titel sind, die Autorität bedeuten. Auf Jesus zu hören, bringt uns volles Leben. Wir gewinnen dadurch und verlieren nicht. Und jetzt nochmal die vier Schritte. Gott gehorchen, Leben gewinnen. Der erste Aspekt ist, ich höre und ich handle. Der zweite Aspekt ist, ich vertraue auf Gottes gute Führung. Der dritte Aspekt, ich suche Leitung im Wort Gottes. Und der vierte Aspekt, ich teile mich mit. Ich erzähle anderen, was Gott in meinem Leben gewirkt hat, zur Ermutigung, vielleicht auch zur Ermahnung, aber auf jeden Fall, dass man im Glauben wächst. Ich lade und bitte dich darum, dass du Jesus neu deinen Gehorsam bringst, dass du sagst, Herr, das soll für mich kein offener Posten sein, da will ich nicht mal so durch die Woche nur gehen, mal sehen, was wird, sondern ich habe heute verstanden, dass du willst, dass ich tue, was du mir sagst. Und dass du ihn ehrst, indem du nicht nur Herr, Herr sagst, sondern tust, was er dir sagt. Und ich bitte und lade ein, Jesus als Herrn und Erlöser in dein Leben einzuladen und aufzunehmen, wenn du das noch nicht getan hast. Das ist auch ein erster Schritt. Vertrau mir, sagt Jesus, und übergib dein Leben in meine Hände. Du wirst sehen, dass ich dir wahres, echtes und bleibendes Leben schenke. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken dieser Predigt und bei den Gesprächen, vielleicht beim Bistro oder in dieser Woche. Gott mit euch. Amen.